und nun schon über 1900 Jahre dauert.
In allen Erdteilen kennt man Jesus. Immer neu bezeugen Menschen aller Art, jeder Rasse, jedes Bildungsgrades, dass sie in ihm ihr eigentliches Leben fanden. Ungezählte stehen in einer ganz persönlichen, liebenden Verbindung mit ihm. Tausende haben bis in unsere Tage für ihn ihr ganzes Dasein eingesetzt und Leiden und Tod auf sich genommen. So Werner de Boer in seinem Buch »So ist Jesus«. Und die große Frage heißt, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass Christen heute an jemanden glauben, der vor 2000 Jahren gelebt hat? Wie ist es denkbar, in einer persönlichen Lebensverbindung zu jemandem zu stehen, den man nie mit eigenen Augen gesehen und nie mit eigenen Ohren gehört hat? Wo ist die direkte Verbindungslinie zwischen Jesus und uns? Wie kann man den sogenannten garstigen Graben der Geschichte überwinden, der uns historisch von Jesus, als er auf der Erde war, trennt? Darauf gibt uns die Apostelgeschichte eine Antwort. Von Jesus zur Gemeinde, so der Untertitel meines ersten Vortrags. Von Jesus zur Gemeinde. Und damit kommt eine weitere Frage in den Blick. Wie oft begegnet uns in Gesprächen mit kritischen Zeitgenossen dieser Einwand, also welcher Glaube, welche Gemeinde ist denn nun das Richtige? Es gibt so viele Christentümer, so viele Konfessionen, Denominationen, römisch-katholisch, griechisch-orthodox, anglikanisch, evangelisch-lutherisch, evangelisch-reformiert, evangelisch-freikirchlich, evangelisch-methodistisch, Brüdergemeinde, Gemeinde Gottes und so weiter. Wie soll man denn wissen, was echte christliche Gemeinde ist, wenn die sich untereinander so wenig einig sind? Wie soll man wissen, was Jesus mit Gemeinde gemeint hat? Die Apostelgeschichte kann diesen Nebel lichten. Wer wissen will, wie es wirklich war, wie die Gemeinde angefangen hat, wie sie höchstpersönlich von Jesus auf die Spur gesetzt wurde, und wer daraus für heute die richtigen Schlüsse ziehen will, der muss die Apostelgeschichte studieren. Und dabei wird er sehen, die Gemeinde beginnt mit einem fulminanten Startschuss. Sie beginnt mit einem öffentlichen Großereignis. Deswegen ist unser Motto für diesen ersten Vortrag sehr passend. Startschuss, stellen Sie sich vor, eine Disziplin aus der Leichtathletik, 400 Meter Lauf. Vor dem Startschuss absolute Stille im Stadion. Die Läufer kauern in den Blöcken, letzte Vorbereitungen. Und dann das laut vernehmbare Ballern der Startpistole. Und anschließend geht es zur Sache. Die Läufer pusten, schnaufen, kämpfen, rackern und schwitzen. Die Zuschauer schreien, rasen, jubeln und pfeifen. Das pralle Leben im Stadion rund. Und ganz ähnlich werden wir sehen, läuft es beim Startschuss zur Gemeinde. Zuerst die Ruhe vor dem Sturm, die Ruhe vor dem Startschuss. Und dann, nachdem der Startschuss gefallen ist, geht es von allen Seiten zur Sache. Da passiert was. In der Apostelgeschichte laufen 30 dramatische Jahre wie im Zeitraffer vor uns ab. Die ersten 30 Lebensjahre der Gemeinde. Die ersten 30 Jahre Kirchengeschichte. 30 Sturm- und Drangjahre. Jahre triumphaler Siege und scheinbar bitterster Niederlagen. Jahre, in denen Weichen gestellt werden, die unser Gemeindeleben bis heute bestimmen oder bestimmen sollten.
Carson, ein Neutestamentler, hat das so beschrieben. Er sagt, in der Apostelgeschichte führt uns Lukas auf einer Wirbelwindtour durch drei Jahrzehnte. Wir besuchen Jerusalem, Judäa, Samarien, Syrien, Zypern, viele Städte in Kleinasien, Mazedonien, Griechenland und schließlich Rom. Wir werden Zeugen von Predigten und Wundern bis hin zu Gefängnisausbrüchen. Heute im ersten Vortrag sehen wir uns jetzt den Startschuss zu dieser Wirbelwindtour genauer an. Wie kam diese Bewegung in Schwung? Wo war die Initialzündung? Dabei machen wir eine erste wichtige Entdeckung. So dramatisch dieser Startschuss war, so neu und überraschend alles war, was da passierte, es war doch kein Start aus dem Nichts, sondern dieser Startschuss war zugleich ein Brückenschlag. Der Startschuss war zugleich ein Brückenschlag. Die Läufer fangen nicht einfach an, aus der kalten Hose, wie man bei den Leichtathleten sagt, loszuspurten, sondern sie sind gründlich vorbereitet. Sie haben sich Voraussetzungen angeeignet, um diesen Lauf bestehen zu können. Die Apostelgeschichte ist nicht nur ein Startschuss, sondern sie ist vielmehr ein Brückenschlag.
Sie schlicht die Brücke von Jesus zur Gemeinde. Sie zeigt, wie es möglich ist, auf dieser Erde persönlich mit Jesus in Verbindung zu sein, als Glied seiner Gemeinde, obwohl er selbst körperlich diese Gemeinde schon, diese Erde schon verlassen hat. Dieser Brückenschlag der Apostelgeschichte von Jesus zur Gemeinde erfolgt über konkrete irdische Menschen. Die Apostel in ihrer Person sind die Klammer zwischen der Jesuszeit und der Gemeindezeit. Die Apostel stehen mit einem Bein in den Evangelien und mit dem anderen Bein in der Apostelgeschichte. Die Apostel sind unvollkommene, sündige Christen. Sie streiten sich bisweilen untereinander. Sie haben Krach mit ihren Mitarbeitern. Darüber berichtet auch die Apostelgeschichte übrigens. Und doch kann man die Bedeutung der Apostel für die Entstehung und den Weg der Gemeinde nicht unterschätzen. Man kann sie überhaupt nicht überschätzen. Sie sind von Jesus mit einer überragenden Stellung ausgestattet. Er hat sie, wie wir sehen werden, in einzigartiger Weise beglaubigt und gebraucht. Und das war nötig, weil die Apostel Lasten tragen und Weichen stellen mussten, die für alle Christen vorentscheidend waren. Jetzt wissen Sie, woher die Apostelgeschichte ihren Namen hat. Der griechische Titel über diesem Buch heißt wörtlich Praxeis Apostolon, also die Taten der Apostel. Das ist der Originaltitel dieses Buches. Über die Apostel verläuft der Brückenschlag. Und damit diese Brücke hält, müssen die Apostel ihre Aufgabe zuverlässig und gründlich lösen. Wie hat Jesus sie dazu in die Lage versetzt? Und wie haben die Apostel diese Aufgabe in Angriff genommen? Davon handelt die Ouvertüre der Apostelgeschichte. Und wir alle haben ja nun hoffentlich den Laufzettel, also meine Gliederung. Es wird wichtig und hilfreich sein, diese Gliederung vor Augen zu haben. Einige der Bibelstellen, die ich zitiere, finden Sie dort schon vermerkt. Andere können Sie dazu schreiben. Wir beginnen also jetzt Römisch 1 mit den Voraussetzungen der Apostel und steigen ein in Apostelgeschichte 1, Vers 1 und 2. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Also halten Sie erstmal fest, die Apostelgeschichte ist ein Fortsetzungsband. Gleich im ersten Satz macht der Verfasser deutlich, dass man das Folgende nur verstehen kann, wenn man Teil 1 voraussetzt und berücksichtigt. Also, schon der erste Vers der Apostelgeschichte weist auf den Brückenschlag hin. Es gibt da einen ersten Bericht, das ist natürlich das Lukas-Evangelium, das vom gleichen Verfasser stammt. Die persönliche Widmung an diesen lieben Theophilus war für damalige Zeit nicht unüblich. Wahrscheinlich war der Theophilus für Lukas wie eine Art Verleger, der das Werk weiter verbreiten sollte. Und dieser Theophilus taucht auch, einige erinnern sich, in der Einleitung des Lukas-Evangeliums auf, das ebenfalls dem Theophilus gewidmet wurde. Bevor Lukas nun in sein neues großes Thema einsteigt, gibt er noch einmal eine Zusammenfassung seines ersten Bandes. Eine Zusammenfassung, eine Kurzzusammenfassung des Lukas-Evangeliums. Da ging es nämlich um all das, was Jesus tat und lehrte, wie er hier schreibt, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, also bis zum Himmelfahrtstag. Und damit ist die alles entscheidende Voraussetzung für den Dienst der Apostel gleich im ersten Satz festgehalten. Die sachliche Voraussetzung für alles, was dann kommt, sind die Worte und Taten Jesu. Das ist unser Punkt A. Die Worte und Taten Jesu sind die sachliche Voraussetzung für alles, was dann kommt. Die Apostel werden nichts grundsätzlich Neues lehren. Sie werden noch manche ergänzende Erkenntnis von Gott offenbart bekommen und der Gemeinde mitteilen, aber sie werden nicht aus ihrer eigenen Quelle schöpfen, sondern ihr Wirken wird umfassend bestimmt sein von dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Das ist der Brückenschlag. Und dieser Brückenschlag erfolgt nicht auf Initiative der Apostel, die sich so nach hinten auf Jesus beziehen und nun versuchen, sein Lebenswerk zu interpretieren und dann weiter zu vermitteln. Nein, der Brückenschlag erfolgt andersherum. Er erfolgt auf Initiative von Jesus, der die Apostel nach vorn hin ausrichtet und ihnen einen Auftrag erteilt. Er gibt, wie es hier steht, den Aposteln Weisung. Er instruiert sie. Und Vers 3 zeigt dann, was die entscheidende inhaltliche, sachliche Voraussetzung für den Dienst der Apostel ist. Nicht eine Idee, nicht ein Glaubenssatz, nicht irgendeine menschliche Erfahrung, nicht eine religiöse Erfahrung, sondern eine Tatsache. Sehen Sie genau Vers 3. Ihnen, nämlich den Aposteln, zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Das ist das Fundament. Der Jesus, dessen Leidensweg und zum Teil auch Todesstunde die Apostel miterlebt hatten, der gibt ihnen nun, hier steht wirklich im Griechischen das Wort für Beweise, en polois tekmerios, Beweise dafür, dass er leibhaftig auferstanden ist. Und damit haben sie gleich ein Hauptthema, eine Melodie, eine Grundmelodie, die sich durch die ganze Apostelgeschichte hindurchziehen wird. Wir müssen ja versuchen, in diesem ersten Vortrag ein wenig die großen Linien aufzuzeigen. Der christliche Glaube ist verankert in historischen Tatsachen und er steht oder fällt mit der Stimmigkeit, mit der Zuverlässigkeit dieser historischen Tatsachen. Und dann gibt Lukas eine neue Information, die wir noch in keinem Evangelium finden. Er sagt uns nämlich, wie lang der Zeitraum zwischen Auferstehung und Himmelfahrt war. Genau 40 Tage. Und in diesen 40 Tagen ist Jesus den Jüngern immer wieder begegnet. In den Rahmen dieser 40 Tage müssen wir alles einordnen, was die Evangelien und was auch Paulus über die Zeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt schreibt. In diesen 40 Tagen erfahren die Jünger eine intensive Schulung und Vorbereitung auf ihre bahnbrechende Aufgabe. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Und Jesus redet mit ihnen über das Reich Gottes, darüber, wie Gott sein Reich ausbreiten wird weiter auf dieser Welt. Und damit gewährleistet er die persönliche Voraussetzung. Das ist unser Punkt B, die persönliche Voraussetzung der Apostel, nämlich ihre Gewissheit über die Auferstehung Jesu. Jesus wusste, darauf würden die Giftpfeile des Zweifels und der Ablehnung besonders massiv zielen. Auf die Realität der Auferstehung. Und deshalb hat er ja so viele Begegnungen mit seinen Jüngern nach Ostern arrangiert. In diesen 40 Tagen immer wieder. Nicht nur eine Erscheinung vor der versammelten Mannschaft und das musste reichen. Nein, wir sehen in den Evangelien, wie sehr die Jünger diese Überzeugungsarbeit Jesu brauchten, bis sie es wirklich ganz glauben konnten. Er ist leibhaftig auferstanden, er hat mit uns Fisch gegessen, er hat uns seine Hände zu greifen gegeben. Er lebt wirklich. Wir werden dann sehen, wie diese Tatsache der Auferstehung mit eigenen Augen bezeugt, das Fundament und die Speerspitze der missionarischen Verkündigung wird. Also, das ist die persönliche Voraussetzung für den Dienst der Apostel. Gewissheit über die Auferstehung Jesu. Die Voraussetzung A, Jesu Worte und Taten, die hatte Jesus im Zuge seiner 3 Wirkungsjahre geschaffen. Die Voraussetzung B besorgte Jesus in den 40 Tagen zwischen Ostern und Himmelfahrt. Aber damit stand ein weiterer Brückenschlag noch aus, nämlich der von den Aposteln zu uns. Wer sagt uns denn, dass unsere Informationen über Jesus und die Apostel wirklich zuverlässig und stimmig überliefert sind? Dafür sorgt Lukas durch seinen zuverlässigen Bericht. Und damit kommen wir zu C, zu einem kleinen Exkurs, einem Einschub, der wichtig ist für alles, was heute und morgen folgen wird, die geschichtliche Zuverlässigkeit der Apostelgeschichte. Jetzt geht es also um die Frage, haben wir in diesen 28 Kapiteln eine nette Novelle vor uns, wie sich jemand zu den Anfang des christlichen Glaubens in der Gemeinde vorgestellt hat, oder befinden wir uns hier auf festem geschichtlichen Boden? Wie sehr Lukas selbst an der geschichtlichen Zuverlässigkeit gelegen ist, geht schon aus Vers 3 hervor, wo nämlich gesagt wird, Jesus zeigte sich durch Beweise. Und programmatisch hat Lukas sich zu dieser Frage der geschichtlichen Zuverlässigkeit geäußert im Vorwort seines Gesamtwerkes, also im ersten Teil des Lukas-Evangeliums. Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte gehören ja ganz eng zusammen. Und die programmatische Aussage über sein Verständnis von historischer Zuverlässigkeit macht Lukas im Lukas-Evangelium Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Ich lese Ihnen das jetzt nur vor. Wir haben leider keine Zeit, das ausführlich auszulegen, aber Sie werden den Leitgedanken sehr schnell fassen. Nachdem viele versucht haben, einen Bericht zu verfassen über die Ereignisse, die sich unter uns erfüllt haben, wie es sie überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, schien es auch mir gut, nachdem ich allem von Anfang an gründlich nachgegangen bin, der Reihe nach dir, hochverehrter Theophilus, zu schreiben, damit du genau erkennst die Zuverlässigkeit der Lehren, in denen du unterrichtet wurdest. Und bei Zuverlässigkeit steht das Wort im Griechischen, das Wort Asphaleia. Daher kommt unser Wort für Asphalt. Also die asphaltfeste Zuverlässigkeit der Lehren. Und ich bin allen Ereignissen genau nachgegangen. Da steht im Griechischen das Wort akribos. Daher stammt unser Ausdruck akribisch, gründlich, genau, am Detail interessiert. Das ist der erste Bericht, so sagt Lukas in der Apostelgeschichte. Und Lukas versteht die beiden als eine sachliche Einheit. Und darum gelten die Vorbemerkungen des Lukas-Prologs natürlich in gleicher Weise für die Entstehung der Apostelgeschichte. Lukas will den Lesern eine wasserdichte Grundlage für den christlichen Glauben vermitteln. Und trotz dieses ausdrücklichen historischen Anspruchs hat man in der historisch-kritischen Forschung immer wieder nach dem Motto "Hau den Lukas" gehandelt. Man hat ihn als historischen Stümper und Ignoranten dargestellt. Die Namen Konzelmann und Hähnchen stehen dafür, viele andere Theologen ganz ähnlich. Und die Konsequenz war dann, wenn die recht hätten, dann wäre die Apostelgeschichte keine zuverlässige Urkunde über den Beginn der Gemeinde, sondern sie wäre das Schreibtischprodukt eines Lukas, der bestimmte theologische Ideen hatte, die er mit seinen Geschichten nett und spannend eingekleidet hat. Und deshalb müssen wir jetzt in diesem Einleitungsreferat einige Fakten festhalten, die den Mythos von der historischen Unzuverlässigkeit des Lukas in die Schranken weisen. Es ist schlichtweg falsch. Und es ist durch die Quellen leicht zu widerlegen, dass es in der Antike kein differenziertes Bewusstsein für Geschichte gegeben habe. Also dass die nicht so richtig zwischen Erfindung und wirklicher Berichterstattung unterscheiden konnten. Das ist völliger Unsinn. Armin Baum hat in seiner Doktorarbeit gezeigt, die ist noch gar nicht so alt, diese Doktorarbeit, wurde veröffentlicht 1993, dass die antike Geschichtsforschung, Zitat, durchaus über ein bemerkenswertes methodisches Reflexionsvermögen verfügte. Also sie haben sich durchaus genau überlegt, was sie da taten. Und deshalb, sagt er, hatten sie dort, wieder Zitat, kein grundsätzlich von der Neuzeit verschiedenes Wahrheitsverständnis. Also die haben genauso zwischen Erzählung, Mythos und Tatsache zu unterscheiden gewusst wie wir. Polybius, Lucian mit seiner Abhandlung über Geschichtsschreibung oder zum Beispiel auch Thukydides. Sie alle wollten, wieder Zitat Baum, in erster Linie sagen und zeigen, wie es eigentlich gewesen ist. Und in einem weiteren Arbeitsgang weist Baum dann nach, wie sich genau dieses Geschichtsbewusstsein auch bei Lukas festmachen lässt. Er will wirklichkeitstreu berichten, im Wesentlichen chronologisch, also der Abfolge entsprechend. Und auch die Tatsache, dass Lukas diese Geschichtsschreibung in den Dienst eines geistlichen Anliegens stellt. Dass er sagt, ich will dir das genau gründlich schildern, damit du einen festen Grund für deinen Glauben bekommst. Auch dieser Zugang, dass die Geschichte in den Dienst eines geistlichen Anliegens gestellt wird, tut der Zuverlässigkeit der Geschichte überhaupt keinen Abbruch. Das machen alle Historiker, dass sie ein bestimmtes Ziel verfolgen. Die Frage ist nur, decken sie es auf oder halten sie es verdeckt? Lukas deckt es auf. Und unter dieser Voraussetzung, dass er so gründlich vorgeht, erstaunt uns nicht, dass Lukas eine hervorragende, gründliche Kenntnis jener Zeit aufweist. Das Vorgehen der römischen Provinzregierung, das römische Recht, Titel römischer Beamter, all diese Dinge, geografische Grenzen des ersten Jahrhunderts, soziale und religiöse Gebräuche, Einsichten in die damalige Navigation, da werden wir noch drauf kommen, wenn es um die Schiffsbrüche des Paulus geht. All dieses berichtet er in erstaunlicher Korrektheit. Derjenige, der das erstmalig herausgearbeitet hat, ist der berühmte Archäologe Sir William Ramsay gewesen im 19. Jahrhundert. Er ging an die Apostelgeschichte heran und erwartete von ihr überhaupt keine historische Zuverlässigkeit. Und je mehr er sich mit den Texten befasste, umso mehr wurde er von ihnen überwältigt. Umso mehr musste er, der weltberühmte Archäologe, feststellen, dass er hier auf einen großen Historiker gestoßen war, der sein Material sehr genau und sehr gründlich darbot. Ich will das nur noch mal deutlich machen am Beispiel der komplizierten Funktionen der lokalen Beamten dort. Lukas weiß, dass in Thessalonich Oberste herrschen, Apostelgeschichte 17, dass in Malta der Statthalter erster Mann genannt wird, Apostelgeschichte 28, dass in Philippi die Magistratsherren Strategoi heißen, und dass es einen Beamten mit der Bezeichnung Grammateus, Kanzler, gibt. Dies alles, was Lukas schreibt, findet sich durch Inschriften bestätigt. Also, wer sogar in den Details sich derart als zuverlässig erweist, von dem darf man auch erwarten, dass er den großen Gesamtverlauf verlässlich darstellt. Es ist immer wieder behauptet worden, dass Lukas ein völlig falsches Bild von Paulus entworfen habe. Auch noch so eine Unterstellung. Er habe den Paulus weder theologisch richtig verstanden, noch habe er den geschichtlichen Weg des Paulus richtig nachgezeichnet. Apostelgeschichte und Paulusbriefe stünden in einem schreienden Widerspruch zueinander. Auch dieser Vorwurf kann vor dem Text nicht bestehen. Wir werden dies an Einzelheiten nachweisen, wenn ab Apostelgeschichte 13, also nicht bei diesem Fahrenwalder Bibeltank, sondern bei den nächsten, dann Paulus in den Fokus der Apostelgeschichte rückt. Und wenn wir seinen Werdegang bis Rom verfolgen, dann werden wir sehen, wie Apostelgeschichte und Paulusbriefe einander wunderbar ergänzen. Darf man nun die historische Zuverlässigkeit voraussetzen, ist auch die Verfasserfrage der Apostelgeschichte gut zu klären. Die Apostelgeschichte selbst gibt uns keinen direkten Hinweis darauf. Das war damals so üblich, das haben sie auch in den Evangelien, dass die Evangelisten ihren eigenen Namen nicht selber reinschreiben. Aber die alte kirchliche Tradition, schon seit dem 2. Jahrhundert, hat sehr früh das Doppelwerk, also Evangelium und Apostelgeschichte, dem Lukas zugeschrieben, jenem Lukas, der dreimal im Neuen Testament erwähnt wird. Und ich habe Ihnen diese drei Stellen aufgeschrieben. Kolosser 4,14, 2. Timotheus 4,11 und Philemon Vers 24. Kolosser 4,14 sagt Paulus, es grüßt euch auch Lukas, der Arzt, der Geliebte. Und in 2. Timotheus 4 sagt er, nachdem ihn viele verlassen haben, Lukas allein ist bei mir geblieben. Das altkirchliche Zeugnis, also aus dem 2. Jahrhundert, ist nie bestritten worden. Einhellig hat man Evangelium und Apostelgeschichte dem Lukas zugeschrieben. Und auch die sogenannten Wir-Berichte, die wir dann ab nächstes Mal studieren werden, in den Reisedarstellungen weisen darauf hin, dass der Verfasser der Apostelgeschichte zeitweise ein persönlicher Begleiter des Paulus war. Also da gibt es vier Stellen, die haben Sie auch hier, die Wir-Berichte in der Apostelgeschichte, wo plötzlich von dem Bericht über die dritte Person und Paulus und der und der und der taten das und das, umgeschaltet wird auf erste Person Plural. Und wir fuhren da und dahin. Und wir erlebten das und das. Also hier spricht plötzlich offenkundig ein Reisebegleiter und Augenzeuge. Und der Verfasser dieser Wir-Berichte hat Paulus offensichtlich, das kann man zeigen an den Texten, nach Rom begleitet, ist während der zweijährigen Haftzeit des Paulus in Rom in seiner Nähe geblieben. Und das alles ist für Lukas gut denkbar. In diesen Wir-Passagen spricht also der Augenzeuge Lukas aus eigener Erinnerung. Und möglicherweise hat er während dieser turbulenten Reisen auch ein Reisetagebuch geführt und Passagen aus diesem Reisetagebuch dann wörtlich im Wir-Stil in die Apostelgeschichte mit übernommen. Und weiter. Als Begleiter des Paulus hatte Lukas natürlich Zugang zu entscheidenden Persönlichkeiten und Gemeinden der ersten 30 Jahre. Er konnte die persönlich befragen. Er konnte sich Notizen machen. Er konnte ein Interview mit dem Petrus machen oder mit Markus oder mit Philippus. Gute Voraussetzungen für einen gründlichen Bericht. Bleibt die Frage nach dem Abfassungsdatum. Wann wurde die Apostelgeschichte wahrscheinlich geschrieben? Auch da sind wir auf Rückschlüsse angewiesen, aber wir sind nicht ohne Anhaltspunkte. Es fällt nämlich auf, dass die Apostelgeschichte ziemlich abrupt endet mit der römischen Gefangenschaft des Paulus, Apostelgeschichte 28. Wir wissen aus anderen biblischen Büchern, dass der Weg des Paulus danach noch weiterging. Warum schließt Lukas gerade mit der Gefangenschaft in Rom? So in den Jahren 62 bis 64 war er dort eingekerkert. Die einfachste Erklärung ist die, dass Lukas gerade zu diesem Zeitpunkt, als Paulus dort in Rom im Gefängnis sitzt, die Apostelgeschichte beendet. Und das war noch ein schöner Nebeneffekt. Sie konnte dann gleich als Unterstützung im römischen Prozess verwendet werden, als Nachweis dafür, dass Paulus nicht gegen römisches Recht verstoßen habe. Ein netter Nebeneffekt der Apostelgeschichte, gleich juristisch verwertbar. Und zu diesem Zeitpunkt passt auch der triumphierende Ton, mit dem die Apostelgeschichte schließt in Kapitel 28. Das Evangelium hat die damalige Welthauptstadt erreicht, Rom. Und wer die Hauptstadt der Welt hat, hat die Welt. Und Paulus kann dort unter ausgesprochen humanen Haftbedingungen wunderbar das Evangelium verbreiten. Nur noch zu dieser Zeit, also in dieser Verhaftungszeit 62 bis 64 etwa nach Christus, hat das Römische Reich sich gegenüber den Christen so verhältnismäßig tolerant verhalten. Danach, 64, setzt die Nero-Verfolgung ein, die Lukas nicht mehr erwähnt in der Apostelgeschichte. 70 nach Christus wird Jerusalem zerstört, eine Stadt, die für Lukas eine große Rolle spielt. Es wird nicht mehr erwähnt in der Apostelgeschichte. Und obwohl Paulus den größten Teil der Apostelgeschichte dominiert, gibt es keine weiteren Hinweise auf den Weg des Paulus nach der römischen Gefangenschaft. Obwohl Lukas ihn dann noch auf einer weiteren Reise mindestens begleitet hat. All das kommt nicht mehr vor in der Apostelgeschichte. Wahrscheinlich deshalb, weil sie vorher abgeschlossen wurde. 62 bis 64 nach Christus, während der römischen Gefangenschaft. Ich fasse zusammen. All die Indizien ergeben zusammengenommen einen schlüssigen, stimmigen Gesamtbefund. In der Apostelgeschichte haben wir den Bericht des im Neuen Testament dreimal erwähnten Mediziners Lukas vorliegen, der ein häufiger Begleiter des Paulus war. Dieser Lukas hat durch gezieltes Nachforschen, durch Befragung von Augenzeugen und durch eigene Erfahrungen als Augenzeuge zuverlässige Informationen über wichtige Stationen der frühesten Gemeindegeschichte festgehalten. Seine Dokumentation umfasst den Zeitraum von 30 Jahren, vom Himmelfahrtstag in Jerusalem bis zur römischen Gefangenschaft des Paulus um 62 nach Christus. Das sind die Voraussetzungen. Die Voraussetzungen, unter denen die Apostel angetreten sind. Und die Voraussetzungen, unter denen wir nun diesen Bericht über die Apostel studieren dürfen. Als einen akkuraten, zuverlässigen Bericht über Tatsachen. Und nun erfahren wir Genaueres darüber, wie Jesus seine Leute auf den Startschuss vorbereitet hat. Darum Kapitel 2, die Vorbereitung der Apostel. Ich sage es Ihnen, damit Sie sich keine falschen Hoffnungen, aber auch keine falschen Sorgen machen. Wie immer, die Kapitel sind unterschiedlich lang. Das erste Kapitel gehörte eher zu den längeren. Also, zweitens die Vorbereitung der Apostel. A, der Auftrag zur Weltmission. Jetzt geht's weiter in Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Vor dem großen Startschuss verordnet Jesus den Aposteln eine kurze Wartezeit. Das sind 10 Tage. Und danach sollen die Jünger eine besondere Ausstattung bekommen. Sie sollen die Taufe mit dem Heiligen Geist erhalten. Schon vor der Auferstehung hatten die Jünger ja eine besondere Leitung durch den Heiligen Geist erfahren in bestimmten Situationen. Aber jetzt soll noch etwas anderes geschehen. Sie sollen den Heiligen Geist als bleibenden Begleiter und Tröster bekommen. Und zusätzlich soll diese Taufe mit dem Heiligen Geist begleitet sein von einer besonderen Kraftausrüstung. Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Diese spektakuläre Kraftausrüstung geschieht am Pfingsttag. Das Neue Testament sagt, dass seit Pfingsten jeder Christ mit der Bekehrung den Heiligen Geist bekommt. Ganz unspektakulär, wenn einer sein Leben unter die Herrschaft von Jesus Christus stellt und seine Vergebung in Anspruch nimmt, für die eigene Sünde, dann bekommt er von Jesus den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist hilft ihm, die Heilige Schrift, die Bibel, zu verstehen. So ist das seit Pfingsten für jeden Christ. Ganz unspektakulär, ganz normal. Aber hier in Vers 5 und Vers 8 ist eine spezielle Ankündigung Jesu für seine Apostel gegeben. Da geht es noch um mehr. Es geht um eine spezielle Ausstattung der Jünger mit einer besonderen Kraft des Heiligen Geistes. Und wie diese aussieht, werden wir gleich in Apostelgeschichte 2 studieren. Und dann gibt es noch einen weiteren Unterschied zwischen den Aposteln und in Anführungsstrichen normalen Christen. Wir werden nirgendwo aufgefordert, auf die Taufe mit Heiligen Geist zu warten oder uns nach einer Taufe mit dem Heiligen Geist auszustrecken, sondern wir werden aufgefordert, dem Heiligen Geist, den der Christ seit seiner Bekehrung hat, Raum zu geben in unserem Leben, dadurch, dass wir dem Wort Gottes uns unterwerfen und ihm folgen. Und an dieser Stelle wird ein weiteres deutlich, was Sie immer mitdenken müssen, wenn Sie die Apostelgeschichte lesen. Die Apostelgeschichte beschreibt eine besondere heilsgeschichtliche Situation, einen Startschuss, eine Umbruchphase. Hier wird von Gott eine völlig neue Epoche eingeführt. Und diese neue Epoche ist von besonderen Begleiterscheinungen geprägt. Deshalb kann man die Ereignisse der Apostelgeschichte auch nicht einfach bruchlos als Modell auf unsere Zeit übertragen und sagen, ja, was damals passierte, müssen wir, wenn wir richtige Gemeinde Jesu sein wollen, auch erleben. Nein, wir werden noch sehen, warum das nicht geht. Aber erstmal müssen wir fragen, was war nun die besondere Aufgabe, für die die Jünger ausgerüstet werden sollen? Die finden Sie in der Schlüsselstelle des gesamten Buches Apostelgeschichte. Und das ist Vers 8. Wenn wir diesen Vers 8 besprochen haben, können Sie eigentlich schon wieder nach Hause fahren. Da sagt Jesus, jetzt schimpft der Möckel, ja, da sagt Jesus Folgendes. Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Ich habe eine Folie mitgebracht, auf der Sie allerdings wenig werden lesen können. Wir versuchen es trotzdem. Oh nee, vielleicht haben wir noch eine bessere. Ich habe damit gerechnet und extra eine zweite Folie mitgebracht. Mal sehen, ob die jetzt nicht... Na, wir kriegen das schon hin. Passen Sie auf. Hier liegt Jerusalem. Ja, das muss ich sehr deutlich unterstreichen. Schauen Sie, hier liegt Jerusalem, die Stadt. Wir schieben es höher. So, jawohl. Also, da liegt Jerusalem, die Stadt. Also, es soll losgehen in Jerusalem. Daneben steht Groß-Judäa, weil das gewissermaßen der Bezirk ist. Und von dort geht es weiter nach Samaria. Das sehen Sie hier. Samaria, das ist der nächstgrößere Bezirk. Und von Samaria aus wird das Evangelium dann einen großen Sprung tun, bis an die Enden der Erde. Und die Apostelgeschichte beschreibt also diesen großen roten Strich. Sehen Sie mal, da oben liegt Rom. Apostelgeschichte beginnt hier in Jerusalem. Und sie endet in Kapitel 28 dort in Rom, der Hauptstadt des damaligen römischen Weltreiches. Das ist der Bogen, den die Apostelgeschichte spannt. Und Jesus sagt wörtlich, ihr werdet meine Zeugen sein. Das war in der frühen Christenzeit halt einer der wichtigsten Begriffe für die christliche Verkündigung überhaupt. Verkündigen hieß Zeuge Jesu sein. Und dann müssen wir genau überlegen, was heißt das eigentlich? Also die Technik ist nicht ganz auf meinen persönlichen Bewegungsdrang hier eingestellt. Aber wir kriegen das schon hin. Hoffen wir, dass es hält. Jetzt ist nämlich dieser berühmte Plöckel wieder abgegangen. Einfach reinklippen, gut. Also schauen wir weiter. Es wird ja bewegt in der Apostelgeschichte, hatten wir gesagt. Also, was ist ein Zeuge? Wie würden Sie es definieren? Im jüdischen Prozessrecht hatten die Zeugen ein besonderes Gewicht. Sie mussten selbst Anklage erheben, unter manchen Umständen. Der Urteilsspruch wurde aufgrund der übereinstimmenden Aussage mindestens zweier Zeugen gefällt und im Falle eines Todesurteils mussten die Zeugen als Erste Hand an die Verurteilten legen. Der Zeuge darf also nicht nur seine subjektive Meinung oder sein persönliches Gefühl äußern, sondern die Aussagen des Zeugen müssen den Tatsachen entsprechen. Sie müssen Hand und Fuß haben. Merken Sie? Beim Zeugendienst geht es nicht um innere Erlebnisse, sondern es geht um nüchterne Tatsachen. Und das ist eine unzulässige Verkürzung, wenn heute manchmal gesagt wird, erklär nicht so viel, bring nicht zu viele Tatsachen, erzähl einfach, was du mit Jesus erlebt hast und sei ein Zeuge. Das ist ein anderes Verständnis von Zeuge, als das Neue Testament selbst uns vorgibt. Natürlich sollen wir und dürfen wir auch sagen, wie wir persönlich von Jesus Frieden und Trost bekommen haben. Aber das ist nicht die erste Aufgabe des Zeugen, auch nicht der Jünger gewesen, sondern die erste Aufgabe des Zeugen ist es, zu sagen, warum man sich auf Jesus verlassen kann und durch welche Tatsachen das begründet ist. Und die Reichweite dieses Zeugendienstes macht nun klar, dass er mit menschlichen Mitteln und mit menschlicher Kraft niemals bewältigt werden kann. Jesus hat nicht mehr im Blick als die ganze damalige Welt. Und natürlich wussten die alle, dass in Rom die Welt nicht endet. Aber wie gesagt, Rom war die Hauptstadt der Weltmacht. Nun sehen Sie, wie in zweifacher Weise in diesem Vers 8, wie die Amis sagen, in a nutshell, wie in einer Nussschale, im Überblick die gesamte Struktur der Apostelgeschichte vorliegt. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und Judäa. So wird es geschildert in Kapitel 1 bis 7. In Samaria, darüber berichten die Kapitel 8 bis 12. Und schließlich bis an das Ende der Welt. Kapitel 13 bis 28 beschreiben den Weg über Kleinasien nach Europa in die Hauptstadt Rom. Vers 8 gibt also die Struktur in geografischer Hinsicht, aber nicht nur das, sondern auch in theologischer Hinsicht. Um wen geht es jeweils bei der Mission? Kapitel 1 bis 7, vor allem Mission unter Juden. Kapitel 8 bis 12, Mission unter Halbjuden, nämlich den Samaritanern, und der Durchbruch der Heidenmission. Pastor Möppel wird das ausführlich darstellen am Sonntag. Und schließlich dann kommt es in den Kapiteln 13 bis 28 zur strategischen Ausbreitung der Heidenmission. Dies alles ist vorgeschattet in den Kapiteln, in dem Vers 8. Ich gebe Ihnen die Folie hinterher nochmal, können Sie das in Ruhe abschreiben. Darum geht es also. Und die restlichen 27,5 Kapitel zeigen uns nun, wie dieser Auftrag umgesetzt wird. Nachdem Aposteln diese Dinge klargemacht hat, diesen Auftrag gezeigt, müssen sie die nächste Lektion lernen. Er verabschiedet sich jetzt nämlich endgültig mit seinem Körper von dieser sichtbaren Welt. Von nun an werden die Jünger ihn nicht mehr sehen. Sie werden nicht mehr mit ihm essen, nicht mehr Auge in Auge mit ihm reden können. Und doch wird er von jenem Himmelfahrtstag an jeder Zeit und an jedem Ort bei ihnen sein und seine Jünger rund um die Uhr bewahren und leiten können. Das ist 2b, die neue Nähe des Auferstandenen seit Himmelfahrt. Wird berichtet in den Versen 9 und 10. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen zwei Männer bei ihnen in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Lukas berichtet ja schon im Evangelium, in Kapitel 24 darüber. Und wenn man diese Berichte zusammennimmt, dann wird deutlich, was da geschieht. Jesus startet nicht plötzlich mit einem Antrieb weg und sie gucken ihm lange nach, sondern es wird so dargestellt wörtlich, dass eine Wolke kommt und Jesus gewissermaßen vor den Augen der Jünger aufnimmt. Das ist wie beim Theater. Es wird ein Vorhang davor geschoben und dann sehen sie nicht mehr, wie die Kulissen verschoben werden. Das geschieht am Himmelfahrtstag. Die Wolke schiebt sich zwischen Jesus und seine Jünger und nun tritt er zurück, in Anführungsstrichen, in Gottes ewige Welt. Die Jünger können ihn nicht mehr sehen, aber er kann seitdem aus Gottes Ewigkeit, die wir noch nicht sehen können, einwirken. Er hat seitdem wieder Teil an der Allmacht Gottes, an der Allgegenwart Gottes. Er kann seitdem jedes Gebet hören, was an jedem Winkel der Welt zu ihm gesprochen wird. Himmelfahrt, so haben die Spötter gesagt, bedeutet Christus IR, Christus im Ruhestand. Nein, nein, man muss es anders definieren. Himmelfahrt bedeutet Christus IR, Christus in Reichweite. Ich bin bei euch alle Tage. Das geht erst seit Himmelfahrt. Und deshalb, so habe ich festgestellt, ist dieses Himmelfahrtsereignis, was wir Christen manchmal so schamhaft verschweigen, auch im missionarischen Gespräch mit kritischen Zeitgenossen oft ganz wichtig. Denn ohne das Himmelfahrtsereignis können wir gar nicht verstehen, warum es heute möglich ist, von jedem Winkel der Welt aus mit Jesus in Verbindung zu treten. Das geht nur, weil er Teil hat an Gottes Allgegenwart. Weil er jetzt, wie es heißt, zur Rechten Gottes ist. Und auch die Jünger mussten es erst lernen, auf diese neue Art der Gemeinschaft mit Jesus vorbereitet zu werden. Er war jetzt immer da, aber sie konnten ihn für diese Zwischenzeit nicht mehr wahrscheinlich macht Jesus durch seine Boten, durch diese Engel, die dort erscheinen, zugleich deutlich, dass die Unsichtbarkeit Jesu nicht ewig dauern wird. Sie ist nur ein Zwischenzustand. Wir werden ihn wiedersehen, wenn er wiederkommt. Und an anderer Stelle steht im Neuen Testament, dass diejenigen, die vorher sterben,
ihn dann schon wiedersehen werden. Jetzt sind die Vorbereitungen für den großen Staatsschuss fast abgeschlossen. Das Ereignis der Geisttaufe ist angekündigt, der Missionsauftrag ist anvertraut, der Abschied Jesu in Gottes Ewigkeit und seine neue Nähe ist abgeklärt und nun nutzen die Jünger die letzten Tage vor dem großen Pfingsttag zu einer langen Gebetsgemeinschaft. Vers 12, da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berge, der da heißt Ölberg, und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt, also ein knapper Kilometer. Und als sie hineinkamen, stiegen sie in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren einmütig im Gebet mit einigen anderen zusammen, die sich um sie scharten. Hier wird uns nochmal eine Apostelliste gegeben. Ich habe das extra vorgelesen. Die Apostel werden nochmal namentlich festgehalten. Es fehlt nur die Nummer 12, der Judas. Weil sie Zeugen auch in einem juristischen Sinne sind. Das entscheidende Bindeglied von Jesus zur Gemeinde. Und gerade weil die Position der Apostel so herausragend war und ihre Zahl 12 nicht zufällig gewählt worden ist, nämlich entsprechend zu den 12 Stämmen Israel, darum stellte sich nun zwingend die Frage, wer nimmt den 12. Platz ein für Judas? Wer tritt an die Stelle des Selbstmörders? Und so kommen wir zum dritten Teil, Römisch 3, die Vervollständigung. Der Apostel wird uns geschildert in den Versen 15 bis 26. Wir sind also schon in Kapitel 3. Und in den Tagen trat Petrus auf unter den Brüdern, Vers 15, es war aber eine Menge beisammen von etwa 120. Also jetzt wissen Sie, wie groß der Trupp war, der sich um die Apostel damals geschart hat. Etwa 120. Die dort zwischen Auferstehung und Himmelfahrt gemeinsam auf den Startschuss zur Gemeinde warten. Und dann sagt Petrus, ihr Männer und Brüder, Vers 16, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, der denen den Weg zeigte, die Jesus gefangen nahm. Denn er gehörte zu uns und hatte dieses Amt mit uns empfangen. Er hat einen Acker erworben mit dem Lohn für seine Ungerechtigkeit, aber er ist vornüber gestürzt und mitten in zwei geborsten, sodass alle seine Eingeweide hervorquollen. Und es ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, sodass dieser Acker, auf dem Judas sich erhängt hat, in ihrer Sprache genannt wird Hakel Damach, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Psalmbuch, nämlich Psalm 69, Vers 26, seine Behausung soll verwüstet werden und niemand wohne darin. Und Psalm 109, sein Amt empfange ein anderer. Es ist bestechend. Bestechend, mit welcher Offenheit schon im ersten Kapitel der ersten Kirchengeschichte ein dramatisches Problem, ein dramatisches Personalproblem angesprochen wird. Keine Kummelei. Kein Versuch, dieses beschämende Kapitel zum Thema abgefallener Apostel in der Grauzone des Vergessens verschwinden zu lassen. Keine harmoniesüchtigen Glättungs- und Vertuschungsversuche. Nur die Wahrheit kann heilen. Man bedenke. Gerade angesichts der zentralen Stellung der Apostel in der Apostelgeschichte wäre es doch taktisch klug und menschlich verständlich gewesen, wenn Lukas versucht hätte, jeden Makel von diesem Amt fernzuhalten. Und er hätte genügend Argumente gehabt, ach, es gibt so viel Aufregung, das Vertrauen in die Apostelschaft überhaupt wird untergraben. Der Hinweis, dass der Judas sich umgebracht hat im Evangelium, der reicht doch, man muss das doch nicht so ausführlich alles klären. Schwamm drüber, weiter. Warum sorgt Gott dafür, dass es doch auf den Tisch kommt? Weil nur die Wahrheit im Letzten hilft. Und weil nur die Wahrheit heilen kann. Klarheit ist oft unbequem. Aber sie ist der einzige Schutz gegen menschliche Verdrehungen und gegen kurzsichtige taktische Spielchen. Und darum beschreibt Lukas nun das Schicksal des Verräters. Das Schicksal. Und er macht deutlich mit diesem Hinweis auf Psalm 69, dass auch dieses schon, ohne dass der Psalmschreiber das wusste, angekündigt war im Alten Testament. Und hier haben Sie jetzt einen weiteren Cantus firmus, einen weiteren Grundton, der sich durch die Apostelgeschichte durchzieht. Nicht nur der Weg Jesu war angekündigt, nicht nur sein Kreuzestod, nicht nur seine Auferstehung. Nein, auch die Gründung der Gemeinde und der Weg der Gemeinde sind vorher angekündigt durch die Propheten im Alten Testament. Diese Grundlinie zieht sich durch die Apostelgeschichte hindurch. Petrus sagt, es muss jetzt etwas geschehen. Und dann beschreibt er ausführlich, wir haben das gelesen, das tragische Ende des Judas, der abstürzt und dessen Körper auseinanderbricht, sodass seine Eingeweide hervorquellen. Es gibt noch einen Bericht über dieses Ereignis, nämlich in Matthäus 27. Da beschreibt Matthäus ab Vers 3, wie Judas bereut, wie er sein Verbrechen erkennt und wie er es seinen Auftraggebern bekennt. Aber er sucht nicht den Weg zu Gott zurück, sondern er sucht den Weg zu seinen Auftraggebern. Er schmeißt ihnen das Geld hin, den Judaslohn, den er bekommen hatte für den Verrat. Und die korrupten Priester, die vorher keine Gewissensbisse hatten, Bestechungsgeld anzunehmen, beziehungsweise Bestechungsgeld auszugeben, wollen dieses Geld, was Lukas ihnen jetzt dahin gepfeffert hat, weil er es nicht mehr haben kann, weil er damit nicht mehr glücklich wird, wollen es doch nicht in den Kollektenkasten legen. Sondern sie verwenden die Summe, um einen wahrscheinlich billigen Acker zu kaufen, und damit stiften sie einen Friedhof für Nichtjuden. Das beschreibt Matthäus in Matthäus 27, Vers 6 bis 8. Aber genau dieser Friedhof für Nichtjuden, dieser Acker soll wenige Stunden nach dem Gespräch Judas Priester, noch bevor die Priester den Handel perfekt gemacht haben, noch davor soll dieser Acker bereits eine entscheidende Rolle spielen. Er wird zum Schauplatz, wo Judas seinem Leben ein grausiges Ende setzt. Er hängt sich und Petrus kann dann ja fast schmerzlich ironisch hier in Vers 18 sagen, er hat einen Acker erworben, er hat sich den Acker gewissermaßen selber gekauft. Denn der Acker ist bezahlt worden als Friedhof von den Priestern mit dem Judaslohn. So wird der letzte Weg, die Stätte des letzten Weges Judas hier auf dieser Erde. Matthäus erzählt das knapp und ehrlich. Und Petrus kann dann diese Tatsache, dass Judas sich erhängt hat, wenige Wochen später als bekannt voraussetzen. Er muss das nicht nochmal sagen, hier, Judas hat sich erhängt, sondern Petrus kann dann die weiteren Umstände dieses Todes beschreiben. Vers 18, ich lese ihn nochmal, aber er ist vornüber gestürzt und mitten in zwei geborsten, sodass alle seine Eingeweide hervorquollen. Petrus kann als bekannt voraussetzen, dass Judas sich erhängt hat und dann ist er abgestürzt. Und in der Tat, wer die Gegend kennt, wo dieser Acker liegt, er weiß, dass es dort viele Bäume gibt, die gewissermaßen am Abhang über einem Abgrund stehen. Man kann sich vorstellen, wie der Ast, an dem der tote Körper des Judas hing, irgendwann abbrach und in die Tiefe stürzte. So wurde der Körper des ehemaligen Apostels derart grauenvoll auseinandergerissen, wie Petrus das dann im Jüngerkreis beschreibt. Ein tragisches Ende, weil Judas den Weg zurück zu Jesus nicht ging. Menschliche Reue und Selbstzerknirschung bringt uns überhaupt nichts, wenn sie uns nicht zurücktreiben zu Jesus und dazu, dass wir ihn um Vergebung für unsere Schuld bitten. Judas sucht den Tod, vielleicht weil er so verzweifelt ist, dass er sich nicht mehr vorstellen kann, weiter zu leben. Vielleicht um sich selbst sogar zu bestrafen, um für seine eigene Schuld zu sühnen. Aber das hilft Judas nicht. Der Tod kann uns von Schuld niemals befreien. Der Tod kann unsere Schuld nur verewigen. Der Tod des Judas schreibt seine Schuld auf ewig fest, obwohl der Ausweg zu Jesus ihm offen gestanden hätte. Und daraus ergibt sich nun laut Petrus eine zwingende Notwendigkeit, Vers 21. Er sagt, so muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, Vers 22, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung. 3b, also jetzt die Wahl des Nachfolgers. Frage, mit wem besetzen wir die freigewordene Pfarrstelle, also den freigewordenen Apostelplatz? Mit wem? Petrus benennt das Kriterium in Vers 21. Er sagt, dieser neue Apostel muss ein Zeitzeuge sein der gesamten öffentlichen Wirksamkeit Jesu. Er muss von der Taufe an bis Himmelfahrt dabei gewesen sein. Und dann fasst Petrus das alles zusammen und benennt nochmal die Spitze des Inhalts, um den es ging. Er sagt, er muss Zeuge seiner Auferstehung werden. Und dann lernen wir zwei Dinge daraus. Nochmal über die Aufgabe des Zeugen. Bezeugen heißt immer auch begründen.
Bezeugen heißt begründen. Petrus schreibt mal in 1. Petrus 3, Vers 15, dass wir die Verantwortung haben, dem, der nach dem Grund unserer Hoffnung fragt, diesen Grund zu nennen, Verantwortung abzulegen. Bezeugen heißt auch begründen. Und noch ein weiteres lernen wir hier. Die Frage nach der geschichtlichen Begründung der Jesuspredigt ist nicht modern. Das ist nicht so, dass eben der moderne Mensch des 20. Jahrhunderts so an geschichtlichen Fakten interessiert sei. Nein, diese Frage ist urbiblisch. Dass Gott da objektiv etwas vorgegeben und getan hat und dass sich darauf alles Weitere gründet, diese Objektivität gehört von Anfang an zum Wesen des christlichen Glaubens. Deshalb diese harten Anforderungen an den 12. nun neu zu wählenden Apostel. Und dann soll das Los entscheiden. Es gibt im Alten Testament manche Situationen, wo das so gemacht wurde. Das Los soll entscheiden zwischen diesen beiden Kandidaten, zwischen Matthias und dem Josef Barsabbas. Und damit wollen sie deutlich machen, Gott soll es machen. Wir wollen nicht selbst die letzte Wahl treffen. An diese Nachwahl des 12. Mannes wurde immer wieder eine große Frage gestellt. Nämlich die, war es menschliche Eigenmächtigkeit, den Matthias nachzuwählen oder war das Gott gewollt? Wo doch Jesus selbst einige Zeit später den Paulus zum Apostel berufen hat. Der 12. Mann stand ja gewissermaßen schon bereit. Es gab keinen Befehl des Herrn, diesen Apostel zu wählen. Und in der Folgezeit findet man kaum noch eine Bemerkung über diesen Matthias. Andererseits fällt auf, dass gerade Lukas, der doch in besonderer Weise ein Paulus-Schüler war, diese Berufung ausführlich darstellt. Nun gibt es zwei Deutungsmöglichkeiten. Die eine heißt, es war falsch, den Matthias zu wählen. Trotz bester Absicht haben die Jünger voreilig gehandelt. Aber Gott hat das im Nachhinein korrigiert und seinen Mann, den er vorgesehen hat für diese Stelle, schon gewissermaßen im Petto gehabt. Auch dort, wo wir beste Absicht falsche Weichen stellen, kann Gott rechtzeitig korrigieren. Das ist eine Deutungsmöglichkeit. Die andere besagt, es war richtig, den Matthias nachzuwählen. Es wird dort berichtet und es gibt im Text selbst keinen Anhaltspunkt dafür, dass das kritisiert worden wäre von Gott. Es wird so geschildert, ohne Hinterfragung. Und Petrus beruft sich ja extra auf das Wort Gottes, auf Psalm 109, wo es heißt, sein Amt empfange ein anderer. Und deswegen sagt er in Vers 21, so muss nun einer von diesen Männern gewählt werden. Hätte Petrus sich zu Unrecht auf dieses Wort bezogen, hätte Gott das so stehen gelassen in der Apostelgeschichte? Aber was machen wir damit Paulus, wenn schon 12 da sind? Paulus war ein Apostel, ja, einer eigenen Kategorie. Er hat sich ja selbst als eine unzeitige Geburt bezeichnet in 1. Korinther 15. Und während die anderen vorwiegend, also diese 12, die für die 12 Stämme Israels stehen, vorwiegend an Israel gesandt waren, war Paulus ja dann vor allem zu den Heiden gesandt. Und Paulus unterscheidet sich auch dadurch von den anderen Aposteln, dass er Jesus nicht zu dessen irdischer Zeit hier auf der Erde mit seinen Augen gesehen hat. Dies spräche dafür, dass der Matthias doch der richtige 12. Mann war und Paulus dann nochmal ein Apostel ganz eigener Kategorie. Beide Deutungen, denke ich, sind möglich. Aber wie immer man sich hier entscheidet, am Vorabend des Pfingsttages ist jetzt jedenfalls alles für den Startschuss vorbereitet. Der Brückenschlag von Jesus zur Gemeinde ist angebahnt und dann rückt der Morgen des Pfingsttages heran. Der Morgen, an dem die Apostel in besonderer Weise bevollmächtigt werden, mit einer ganz ungewöhnlichen Vollmacht ausgestattet. Für Sie rückt jetzt der Morgen der ersten kurzen Pause heran. Wir machen hier einen Einschnitt von, oder 5 Minuten? 5 Minuten und Viertel nach.